Sind es dann hohe Preise, die zustande kommen, weil es einen gewissen Kultstatus schon hat, oder sind das die Realpreise, die man eigentlich für Lebensmittel verlangen müsste?
Also ich glaube, da sind wir noch ganz, ganz weit davon entfernt, was Gemüse wirklich kosten müsste. Für mich sind die Schnecken eigentlich meistens Indikator dafür, dass in diesen Bereichen des Gartens was nicht passt. Die Schnecken haben wahrscheinlich feine Antennen. Ich glaube, die zwei Dinger vorne sind nicht unbedingt die Antennen, aber die schauen ja so ähnlich aus und die nehmen dann genau solche Informationen wahr. Je nachdem, was es da dann aus dem Garten gibt, schreibt der unter Umständen sein Überraschungsmenü für die Gäste und zaubert dann was Tolles. Und dann kommen wir an meinem Outdoor-Badezimmer vorbei, an der Outdoor-Küche. Wir Menschen haben den Rhythmus der Natur verloren und haben den Rhythmus der Maschinen angenommen.
Andreas Haller ist Permakulturgärtner. Er ist ein Mann, der in Kreisläufen denkt. Ihm liegt das Prinzip Geben und Nehmen im Blut. Das gilt für sein Schaffen im eigenen Garten, genauso für sein Wirken in der Permakulturbewegung. Denn Andi teilt seine Erfahrungen, gibt sein Wissen weiter und inspiriert Menschen, selbst die Hände in den Dreck zu stecken. Wir haben den Andi besucht, bei ihm zu Hause. Andi lebt im Kleinwalsertal, eingebettet in den Allgäuer Alpen. Hier oben hat es zähe Winter, frische Bergluft und vor allem Ruhe. Ruhe strahlt auch der Andi aus und Zufriedenheit. Es wirkt, als wäre der Andi angekommen. Angekommen in seiner Permakultur-Oase mit Teich, Gewächshaus und einer alten Skilifthütte. Wie es sich anfühlt, hier zu leben, das erzählt euch der Andi jetzt am besten selbst.
Ich bin der Andi Haller aus dem Kleinwalsertal. Ich habe 2012 beschlossen, die Verantwortung meines ökologischen Fußabdrucks selbst in die Hand zu nehmen. Und der Gedanke war damals, mich in Richtung Selbstversorgung zu entwickeln, um einfach auch mehr Selbstverantwortung in vielen Belangen zu gewinnen. Und habe dann mit einem kleinen Selbstversorgergarten begonnen, in Anlehnung zum Permakulturkonzept. Habe dann im Laufe der Jahre im Großen und Ganzen meinen Lebensstil auf das Permakulturkonzept ausgerichtet. Aus dem ganzen Hobby wurde dann so ein bisschen Lebensmittelpunkt. Mittlerweile lebe ich von meinem Garten durch den Verkauf der Erträge und durch Gartenführungen und das Weitergeben von Erfahrungen. Und so lebt sich's recht gut für mich.
Ja, Andi, wo sind wir jetzt eigentlich gerade?
Wir sitzen im Gartenhäuschen im Wildental in Mittelberg inmitten meines recht großzügigen Permakulturgartens.
Und für alle, die uns jetzt hier via Audio zugeschaltet sind beim Podcast und also nicht sehen können, wo wir gerade sitzen, beschreibe ich euch einmal kurz die Szenerie. Nämlich direkt hinter dem Andi, da ist das Fenster und wenn ich hier durchs Fenster schaue, dann schaue ich da direkt auf den Widderstein und der ist 2500 Meter hoch. Und links und rechts sieht es ehrlich gesagt genauso aus. Wir sind nämlich umzingelt von ganz massiven Bergen. Wir sind also in den Bergen, wir sind in dem Tal, im Kleinwalsertal. Und auf welcher Höhe sind wir hier auf der Talsohle?
Die Talsohle liegt auf 1200 Meter und hier im Garten sind wir ein bisschen in der Senke, also ein bisschen tiefer, so knapp 1200 sind es.
Jetzt bin ich kein Landwirt und ich habe auch selber nicht viel Erfahrung mit Gemüseanbau. Aber ich glaube, das ist jetzt keine typische Höhe, auf der man Gemüse anbauen würde, richtig?
Nein, ganz und gar nicht. Das ist mit Sicherheit sehr unkonventionell, was ich hier mache. Die Gartenangelegenheit hat sich im Laufe der Zeit schon zu einer kleinen Landwirtschaft entwickelt. Das war am Anfang gar nicht so meine Intention. Und mittlerweile habe ich aber den Status Landwirt, der einem auch gewisse Privilegien bringt. Und so ist der Stand der Dinge heutzutage.
Auf was für einer Fläche baust du hier Gemüse, Kräuter und andere Sachen an?
Also der ganze Garten ist circa 1 Hektar groß. Das kann man sich aber nicht so vorstellen, dass 1 Hektar Ackerflächen sind oder ein Hektar Gemüsefläche sind. Das sind ganz viele Wildniszonen, die typisch sind für so einen Permakulturgarten. Und innerhalb dieses 1 Hektars gibt es 2 Acker und andere kleinere Produktionsflächen, wo dann Gemüse wächst oder andere Gartenschätze, die dann geerntet werden.
Und lebst du von dem Ertrag, den du hier erzielen kannst?
Genau, das ist so eine meiner 2 Säulen meiner Einnahmen. Und die andere sind über Angelegenheiten, die auch mit dem Garten direkt zu tun haben. Das sind Gartenführungen, Vorträge und Kurse. weil das Permakulturthema immer spannender und interessanter wird.
Wer sind da so die Gäste, die da so überwiegend zu deinen Kursen kommen? Was sind das für Leute?
Also da ist wirklich alles dabei, vom Teilchenphysiker bis zur Öko-Tante. Die sind auch alle herzlich willkommen. Ich finde es sehr spannend, wie sich mittlerweile der Interessenshorizont da aufgetan hat. Zum Beginn, als ich da angefangen habe mit der Sache, war das schon noch sehr in der Nische, wirklich von überzeugten Öko-Leuten. Und mittlerweile sind aber vor allem viele Leute, die auch gut betucht sind, sage ich mal, die vielleicht auch die Flexibilität haben, Ähnliches zu tun, an solchen Gartenführungen interessiert. Und es tut sich auch tollerweise unglaublich viel in diese Richtung.
Aber sind es dann überwiegend Privatleute, die das als Hobby betreiben wollen? Oder gibt es auch Leute, die sagen, na, ich könnte mir das vorstellen, da auch meinen Lebensunterhalt mit zu erwirtschaften?
Also hier auch sowohl als auch. Es gibt mit Sicherheit viele, viele Privatleute, die da ähnliche Motivationen haben wie ich, um einmal den ökologischen Fußabdruck zu verbessern, im eigenen Garten einen tollen Beitrag für die Natur zu leisten, sich selbst hochwertigste Nahrungsmittel anzubauen und dann aber auch die Variante, wo man das unternehmerisch sieht, gerade das Market Gardening wird immer interessanter, wo eben auch ähnlich wie hier auf kleiner Fläche hochproduktiv gewirtschaftet wird. Und dann gibt es mittlerweile eben auch einmal die Plattformen, wo man solche Gartenschätze hochpreisig verkaufen kann und zum Glück auch immer mehr Leute, die bereit sind, hohe Preise zu bezahlen.
Sind es dann hohe Preise, die zustande kommen, weil es einen gewissen Kultstatus schon hat, oder sind das die Realpreise, die man eigentlich für Lebensmittel verlangen müsste?
Also ich glaube, da sind wir noch ganz, ganz weit davon entfernt, was Gemüse wirklich kosten müsste, egal ob man das jetzt auf Europa beschränken oder interkontinental sehen. Ich glaube, da hat der normale Konsument überhaupt keinen Überblick mehr und auch kein Bewusstsein leider. Es ist auch nicht besonders transparent, was da so läuft. Aber so wie Gemüse in Europa produziert wird, ist es weit unter dem, was es eigentlich wert wäre. Also der Großteil von Erntekräften leben unter Umständen. So würde keiner freiwillig leben wollen. Das ist seltenst, dass die wirklich angemeldet sind, dass die sozialversichert sind. Die leben in Baracken, werden wirklich ausgebeutet. Deshalb müsste das Gemüse viel, viel teurer sein, um da wirklich ordentliche Arbeitsbedingungen zu schaffen.
Kannst du das für den Laien oder für unsere Zuhörer mal in eine Zahl fassen? Was müsste ein Kohlrabi eigentlich kosten?
Also das ist, glaube ich, schwer zu pauschalisieren, weil das hängt einmal immer von der Jahreszeit ab. Ein Kohlrabi in den Wintermonaten, sage ich mal platt, müsste viel, viel teurer sein, weil der eine viel längere Standzeit hat. Der blockiert viel länger so ein Acker oder so ein Beet als dann im Hochsommer, wo er eine ganz schnelle Entwicklungszeit hat. Aber ich würde mal sagen, wenn man es pauschalisiert, circa das Fünffache müsste Gemüse und Obst kosten bei uns.
Ist es das Fünffache, was deine Kunden bereit sind, dir zu zahlen?
In der Tat. Ich bekomme, je nachdem, welche Kulturen da verkauft werden, teilweise wirklich den fünffachen Preis, als es im Großhandel kosten würde. Tollerweise muss ich mich eigentlich nie irgendwelchen Preisdiskussionen aussetzen. Die sind zum Glück immer bereit, das zu bezahlen, was ich da veranschlage. Aber ich bin auch so fair, dass ich denen auch immer so ein kleines Zuckerle dazugebe. Also die bekommen dann vielleicht auch Blüten, die mit großem Aufwand geerntet werden, einfach so dazu. Oder bekommen zwischendrin mal für die private Küche irgendwas dazugeliefert. Also ich glaube, das sind, und das ist mir auch wichtig, dass das Win-Win-Situationen sind. Und ich sehe das Ganze ja unterm Strich nicht aus so einem Blickwinkel eines Unternehmers, sondern mit ganz viel Idealismus. Und ich bin auch ein ganz schlechter Unternehmer, sage ich mal. Aber mir ist da einfach wichtig, dass alle zufrieden sind. Also dass da beide Seiten wirklich zufrieden sind und dass sich das gerne so weiterentwickeln darf, was da jetzt schon entstanden ist. Und ich schätze das auch sehr, dass ich da solch zufriedene Abnehmer habe.
Sind denn deine Kunden, deine Abnehmer genauso Idealisten wie du? Oder sind die bereit, den fünffachen Preis zu bezahlen, weil das, was du hier erzeugst, fünfmal so gut schmeckt?
Ja, sehr gute Frage. Also da sind sicher auch beide dabei. Ich glaube, der Großteil ist auf jeden Fall, gehört zu denen, die den Idealismus mit mir teilen. Die wollen das ganze Projekt und mich da auch irgendwo unterstützen und supporten. Und dann bekomme ich aber auch zeitgleich ganz oft die Aussage und die Referenz, dass die Qualität einfach super, super gut ist, weil das hier eben schon auch einen großen Unterschied macht. Also zumindest für die Menschen, die aus der Bergregion kommen. Hier ist frisches Gemüse und Obst alles andere als an der Tagesordnung. Also man kennt das eigentlich nur, dass das länger schon unterwegs war. Und wenn es bei mir geerntet wird und circa eine halbe Stunde, Stunde später beim Konsumenten ankommt und der im besten Fall direkt reinbeißt, dann sehe ich meistens schon, dass die Mundwinkel nach oben wandern und die dann mit freudigen Blicken mir erzählen, wie super die Qualität ist.
Hast du schon mal überprüfen lassen oder kannst du sagen, ob eigentlich der Nährstoffgehalt dann von deinen Erzeugnissen auch anders oder sogar besser ist als Gemüse aus der Massenproduktion?
Also überprüfen habe ich das bisher nicht lassen. Ich gehe aber in der Tat sehr stark davon aus, weil ich den Gemüsevariationen und eigentlich allen anderen Pflanzen ein ebenso ähnliches Immunsystem andichten würde, wie wir Menschen und andere Lebewesen das auch haben. Und jetzt mal so als Beispiel, schmeißt man die Kinder in Sibirien im Winter regelmäßig ins Eiswasser rein. Also Eisbaden gibt es da schon ganz, ganz lange. Und zwar, um das Immunsystem fit zu halten und vielleicht sogar zu verbessern. Und ich kann schon davon sprechen, dass wenn hier der Kohlrabi reif wird, wenn alles zusammenpasst und der wird irgendwann mal geerntet, der hat dann vielleicht keine Handballgröße wie am Bodensee, der ist vielleicht ein bisschen kleiner, aber der Kohlrabi muss so stark sein und so vital sein, dass der, glaube ich, von den Inhaltsstoffen mindestens so interessant ist wie der aus anderen klimatisch bevorzugten Regionen.
Wer sind denn noch so deine Kunden? Also du hast gesagt, du hast ja mehrere Kunden. Sind es Privatleute oder hast du auch kommerzielle Abnehmer, zum Beispiel Restaurants, die dein Gemüse in ihren Restaurants verkochen?
Also das Kleinmalsertal ist sehr, sehr touristisch. Wir sind eine der größten Touristendestinationen in ganz Österreich und deshalb haben wir auch eine starke Gastronomie. Es gibt hier ein paar Spitzengastronomen, die weit über die Grenzen des Kleinmalsertals bekannt sind. Da sind ein paar wenige dabei und da selektiere ich aber auch, wer Gemüse bekommt, weil Anfragen hätte ich mehr als genug. Aber mir ist einmal wichtig, dass die einen ähnlichen Idealismus auch haben in ihrem Betriebskonzept und dass die da auch wertschätzend damit umgehen. Und deshalb werden ein paar wenige Spitzengastronomen beliefert. Und jetzt seit diesem Jahr 2024 werden auch ein paar Privatpersonen beliefert. Und da schaut es eigentlich ganz, ganz ähnlich aus. Das sind auch alles auserwählte Personen, die da eine möglichst große Wertschätzung mitbringen und das dann wirklich auch abfeiern, was sie da bekommen.
Wenn ich mir jetzt so einen Koch, so einen Gastronom vorstelle, dann würde ich jetzt mal vermuten, wenn der in der Verantwortung ist, für so viele Gäste zu kochen, dann braucht er ja vor allem auch eine gewisse Planungssicherheit. Gleichzeitig denke ich mir, wenn ich mir deinen Garten anschaue und das, was du erzählst, wirst du vielleicht dem aber gar keine Sicherheit geben können, was der von dir eigentlich bekommt. Wie geht ihr beide damit um?
Genau so schaut es bei mir aus. Das ist für mich auch eine riesengroße Herausforderung, so eine gewisse Liefergarantie abzugeben. Natürlich ist es wünschenswert für die Abnehmer, dass die sich in Bezug auf ihr Warenwirtschaftssystem ein bisschen darauf einstellen können, welche Mengen da von mir kommen, wann das losgeht, dass es möglichst keine Unterbrechungen gibt. Das sind sicher viele Erfahrungswerte, die gibt es jetzt mittlerweile so langsam. Letztendlich ist das Wetter und das Klima natürlich immer noch ein riesengroßer Faktor, der mir da einen Strich durch die Rechnung machen kann. Und dann läuft es bei mir und meinen Abnehmern, gerade in Bezug auf Gastronomie, aber genau andersrum, wie das sonst üblich ist. Also das funktioniert dann nicht so, dass der Abnehmer bei mir anruft und bestellt, sondern andersrum, ich rufe den Abnehmer an und sage, was es gäbe. Und dann wird ausgeliefert und je nachdem, was es da dann aus dem Garten gibt, schreibt der unter Umständen sein Überraschungsmenü für die Gäste und zaubert dann was Tolles.
Andi, kannst du uns einfach mal in deinen Garten mitnehmen? Also jetzt per Audio und uns beschreiben, was jemand sehen würde, der jetzt wie wir hier sitzt und mit dir durch deinen Garten gehen würde.
Also wenn wir das Gartenhäuschen verlassen, dann stehen wir mitten in der trockenen, heißen Zone. Hier ist der Untergrund aus schottrigem Kies, der hier direkt den Untergrund bietet unter der Humusschicht. Hier ist eine Trockensteinmauer aufgeschichtet, die Wärme speichern soll. In organischen Formen sind dann Beete angelegt, die mit dem warmen und trockenen Klima auch zurechtkommen, das sogar bevorzugen. Vor allem die Pflanzen mit einem hohen ätherischen Ölgehalt. Wenn wir dann weitergehen, kommen wir direkt an meinem Kompostgarten vorbei. Hier werden ganz viele organische Materialien gesammelt, gelagert, teilweise von den Nachbarn gebracht. Der Wertstoffhof liegt ganz, ganz woanders. Die sind froh, dass sie mir hier ihr Material bringen können. Für mich ist das kein Müll oder Abfall. Für mich ist das ein toller Baustoff und auch Habitat für Lebewesen. Also hier ist zum Beispiel ein ungefähr 10 Meter langer, 3 Meter breiter Holzhaufen aus Ästen und Zweigen. Da wohnen die Hermeline drin. Daneben gibt es dann die paar Kompostmieten, die ich aufschichte, die letztendlich zum Düngen des Gewächshauses und des Ackers ganz, ganz wichtig sind. Dazwischen liegt viel Wildniszone und wahrscheinlich für den unregelmäßigen Gast fast nicht sichtbar, gibt es dazwischen ein bisschen Wildobst, ein paar Obstbäume, einige Heilpflanzen, die dazwischen wachsen. Und wenn wir noch weiter gehen, kommen wir am Gewächshaus vorbei. Das hat die Dimension von ca. 130 Quadratmeter. Das ist für mich ganz wichtig, um die Gartensaison um Vielfaches zu verlängern. Da drinnen findet die Jungpflanzenproduktion statt und das ganze Jahr über werden hier auch Gemüsevariationen angebaut. Ums Eck geschaut kommen wir dann zum Gemüseacker Nummer 1. Der hat ca. eine Größe von 30 auf 30 Metern. Dort wird relativ spät begonnen, Gemüse rauszupflanzen, immer frühestens Ende Mai, Anfang Juni, weil wir zu den Eisheiligen oder zur Schafskälte oft mal noch Schnee abbekommen. Und wenn wir dann die Kurve drehen, wieder zurück zum Gartenhaus, wir sind jetzt so ungefähr 50 Meter entfernt vom Gartenhäuschen, dann kommen wir erstmal am Bereich der Hühnchen vorbei. Hier hüpfen 8 Hühnchen im Kreis herum und schenken mir regelmäßig Eier. Die werden auch an die Privatpersonen verkauft. Dann kommen wir an einem Kraterbeet vorbei, das extensiv genutzt wird. Dort wachsen einige Staudenpflanzen, größtenteils Heilkräuter. Auf der anderen Seite ist ein großer Teich angelegt worden mit ca. 20, 25 Meter Länge und 10 Meter Breite. Das ist für mich ein ganz wichtiges Element, um die Wärme zu speichern und natürlich auch, um die Biodiversität zu fördern. Und dann kommen wir an meinem Outdoor-Badezimmer vorbei, an der Outdoor-Küche. Und wenn man ganz genau hinschaut, läuft man auf diesem Rundgang an ganz, ganz vielen wertvollen Nutzpflanzen vorbei, die vielleicht dem weniger geübten Botaniker gar nicht so ins Auge stechen. Aber das ist hier eine wahre Kräuterapotheke und zwischendrin wachsen dann die Kulturpflanzen, die von mir dorthin gepflanzt werden. Und das entwickelt sich im Laufe der Zeit immer mehr zu einer essbaren Oase, zumindest aus meiner Perspektive.
Du hast vorhin erwähnt, dass als du angefangen hast, gab es die Möglichkeit, nicht solche Führungen zu besuchen. Wie hast du dir dein Wissen angeeignet? Woher weißt du, wann welche Kräuter wachsen? Hier bei euch auf der Höhe von fast 1200 Metern ist ja auch der Jahreskreislauf, also die typischen Bauernregeln für den Gemüseanbau, gelten hier wahrscheinlich nicht. Woher weißt du das alles? Wie hast du dir das angeeignet?
Also einmal gibt es natürlich viele Gartenbücher und viel Lektüre. In dem Bereich gibt es schon natürlich konnte ich da viele Angelegenheiten nicht eins zu eins übertragen oder adaptieren oder übernehmen. Und ein weiterer richtig toller Faktor ist für mich das Allgäuer Kräuterland. Dort wird seit mittlerweile 20 Jahren viel traditionelles Wissen über Kräuter weitergegeben in Form von Seminaren. Und in der Tat kann ich jetzt mittlerweile nach 14 Jahren behaupten, habe ich ganz viel empirisches Wissen angesammelt Und das ist für mich in der Tat der wertvollste Wissensschatz.
Also im Gegensatz zu uns, die jetzt starten quasi, musstest du dir dein Wissen alles noch durch Learning by Doing oder Trial and Error aneignen und wir können jetzt davon profitieren.
Ja, genau, sehr gerne.
Herrlich.
Also das sind aus meiner Sicht aber auch letztendlich die wertvollsten Erfahrungen für alle, die sowas auch machen, weil man dann ein Gespür für die ganze Sache bekommt. Also ich finde, das Arbeiten mit Pflanzen zusammen ist was viel mehr auf der emotionalen Ebene mitschwingt. Es gibt auch ganz viele Gärtner, die davon sprechen, man muss mit den Pflanzen reden. Da habe ich am Anfang definitiv keine konkrete Vorstellung gehabt, was damit gemeint sein könnte. Mittlerweile kann ich das total gut nachvollziehen, weil die Pflanzen signalisieren uns, wie es ihnen geht. Und natürlich kann man sowas weder in einem Buch nachlesen, noch braucht es, es braucht einfach Zeit, um damit was anfangen zu können.
Um die Sprache der Pflanzen zu verstehen quasi, wenn man es so sagen kann.
Ja, genau.
Du hast, als wir durch deinen Garten gegangen sind, hast du auch davon gesprochen, dass das Problem, was viele kennen mit den Schnecken, auch eine Art von Symbiose ist und die Schnecken eine Mission haben und es auch einen Grund dafür gibt, dass die Schnecken quasi in das Beet einfallen. Kannst du da nochmal schildern, was du uns vorhin erzählt hast?
Also ich bin der absoluten Überzeugung, dass es da draußen in der Natur abläuft wie ein perfektes Uhrwerk. Alles ist ineinander verschachtelt, alles macht Sinn, alles hat eine Funktion. Die Natur ist absoluter Vollprofi in Ökonomie. Dort wird kein Pfützelchen an Energie verschenkt und die Schnecken haben in dem großen Kreislauf eine ganz, ganz wichtige Aufgabe. Und das ist aus meiner Sicht die Aufgabe der organischen Müllabfall. Also Schnecken stürzen sich auf Gammelndes, Verwesendes und weniger Vitales. Und wenn man jetzt Gemüse im eigenen Garten anbaut, muss man sich ja schon mal bewusst werden, dass das ja vom Mensch gemachte Pflanzen sind. Also durch viele, viele tausend Jahre der Zucht sind solche Pflanzen entstanden. Und die sind im Vergleich zu den Wildpflanzen einfach viel weniger vital. Und wenn dann noch äußere Faktoren gerade in solchen Höhenlagen dazukommen wie Wetter, vielleicht auch Klima und vielleicht sogar Klimaextreme, dann sind solche Kulturpflanzen einfach am Rande der Belastbarkeit oder des Stresses. Und Pflanzen sind in Informationsaustausch mit ihrer Umgebung. Die Schnecken haben wahrscheinlich feine Antennen. Ich glaube, die zwei Dinger vorne sind nicht unbedingt die Antennen, aber die schauen ja so ähnlich aus. Und die nehmen dann genau solche Informationen wahr. Und nach dem Motto von Survival of the Fittest übernehmen dann die Schnecke die wahnsinnig wichtige Aufgabe, solche halbvitalen Pflanzen wegzuknabbern, weil es auch in der Natur gar keinen Sinn macht, dass sie sich vermehren würden, sondern die sollen weggeknabbert werden.
Wenn ich jetzt als absoluter Gartenlaie ins Hochbeet bei mir schaue und da die in meinen Augen total vitalen Salate sehe, die so schön grün sind und trotzdem von Schnecken befallen werde, spreche ich dann einfach noch nicht die Sprache der Pflanzen und erkenne nicht, dass es denen vielleicht gar nicht gut geht?
Also Ausnahmen bestätigen sicher auch manchmal die Regel. Es gibt mit Sicherheit auch Plätze, Orte und Gärten, wo unglaublich viele Schnecken vorhanden sind. Aber für mich sind die Schnecken eigentlich meistens Indikator dafür, dass in diesen Bereichen des Gartens was nicht passt. Und dann muss man eventuell mit dem Pflanzkonzept umstellen, vielleicht auf andere Pflanzen übergehen. Und ich glaube, das ist auch mit einer der wichtigsten Eigenschaften eines Gärtners, niemals aufgeben und einfach weitermachen. Und dadurch sammelt sich dann Erfahrung an. Und da bin ich mir ganz, ganz sicher, dass es dann früher oder später klappt.
Da würde ich gerade im Umkehrschluss die Frage hinterher schieben. Hast du denn Erfahrungen, dass du Beete, Regionen in deinem Garten hast, wo die Schnecken eben draußen bleiben?
Auf jeden Fall. Also in so einem Naturgarten oder Permakulturgarten versucht man, ganz viel Biodiversität zu schaffen. Und das gelingt besonders dadurch, dass verschiedene Zonen im Garten installiert werden. Sowas wie Feuchtbiotope, trockene Bereiche, wo die Sonne richtig herknallt. Bereiche, die extensiv bewirtschaftet werden, besonders mit Stauden und Kräutern und möglichst vielschichtig. Und natürlich, wenn man sich anschaut, welchen Lebensraum die Schnecke bevorzugt, das ist feucht und schattig. Und wenn man genau das Gegenteil macht, eben sonnig und trocken, dann schafft man auf jeden Fall einen Bereich, den die Schnecken lieber umgehen.
Wenn ich jetzt meinen Garten als Hobbygärtner im Sinne der Permakultur gestalten will, hast du so einen Richtwert, wie groß die Fläche sein sollte, damit ich es überhaupt schaffe, verschiedene Zonen einzurichten?
Ja, das ist nicht ganz einfach zu sagen, weil man, glaube ich, in jedem Garten gewisse Kompromisse machen muss. Und ich schätze mal, dass es ab einer Größe von 100, 150 Quadratmeter wirklich Sinn macht, verschiedene Zonen einzurichten. Mir ist mit am wichtigsten und am liebsten die Wildniszone. Und wenn jetzt aber jemand einen sehr, sehr kleinen Garten hat und da wirklich auch Erträge rausziehen möchte, kann ich absolut verstehen, dass er wirklich nur solche Intensivbeetzonen installiert, um dann möglichst ertragreich zu gärtnern. Aber wenn es ein bisschen größer wird als die 100, 150 Quadratmeter, sollte man, denke ich, auf jeden Fall an die Wildniszonen auch denken. Wenn es noch größer wird, vielleicht nur einen kleinen Teich dazu bauen. Wenn es noch größer wird, vielleicht ein bisschen mit Wildobst und Edelobst experimentieren. Und dann bekommt man im Laufe der Zeit schon ein schönes, harmonisches Waldgartenkonzept ab, wovon man auch oft spricht.
Okay, also jetzt für mich nochmal, je größer der Garten ist, desto leichter ist es, dieses natürliche Gleichgewicht nachzubauen, wie man es in der Permakultur haben will, aus Nützlingen und vielleicht nicht ganz so nützlichen Tieren im Garten.
Genau, aber irgendwo muss man, glaube ich, auch die goldene Mitte treffen. Es gibt da den sinnvollen Ausspruch, lieber einen kleinen, gut organisierten Nutzgarten als einen großen, schlecht organisierten. Ich gehöre auf jeden Fall zur zweiten Kategorie. Es ist so groß geworden hier, dass ich es wirklich nur noch schaffe, die Prioritäten abzuarbeiten. Mhm. Aber ich versuche auch den Spagat zu machen zwischen privaten Selbstversorgergarten und Erwerbsgartenbau. Und manchmal würde ich gern mehr experimentieren hier im Garten, als wirklich nur noch die Prioritäten abzuarbeiten. Mhm.
So übers Jahr gesehen, wie viel von deinem Eigenbedarf kannst du aus deinem eigenen Garten decken, prozentual gesehen?
In Gemüse und Obst? Mhm. Das steigt natürlich ab der Schneeschmelze. Sobald der Schnee geschmolzen ist, geht es ganz schnell ganz weit nach oben. Und also über die Sommermonate würde ich sagen 90%. Aber ich esse auch gern mal eine Banane. Oder auch mal was anderes. Also jetzt, ich sehe das nicht ganz so dogmatisch mit der Selbstversorgung, weil mir auch irgendwann mal bewusst geworden ist, dass ich ganz viele Produkte, Güter oder Dienstleistungen nicht selbst organisiert machen kann. Also ich werde mir niemals meinen Spaten selber schmieden und auch viele andere Produkte nicht selbst organisieren. Deswegen ist es für mich total legitim, auf andere Spezialisten zurückzugreifen. Eine schöne Entwicklung ist für mich, dass ich mittlerweile ganz viel tausche, egal fast in welche Dienstleistung es da geht, also vom Landmaschinenmechaniker bis hin zum Bademeister muss ich kein Geld mehr mitbringen, sondern die werden mit Gemüse beliefert und so wird dann munter, fröhlich getauscht.
Das heißt, der Garten fördert nicht nur die Verbindung zur Natur, sondern auch die Verbindung zu deinen Mitmenschen in gewisser Weise.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also da haben sich im Laufe der Zeit wirklich ganz tolle Arrangements ergeben und das schätzen beide Seiten sehr, sehr. Ich habe das vorhin schon mal erwähnt, dass mir die Win-Win-Situationen immer sehr, sehr wichtig sind und weil frisches Obst und Gemüse, glaube ich, immer wertvoller und wichtiger ist für Konsumenten und die natürlich die kurzen Wege auch schätzen, dass das wieder lange Transportwege hinter sich hat und natürlich in höchster Bio-Qualität produziert wird, habe ich da ganz viele Interessenten, die da sich für Tauschgeschäfte sehr interessieren.
Wie ist es denn mit den Einheimischen, ich sag mal den Nachbarn? Interessieren die sich auch, was du hier machst?
Da gibt es solche und solche. Ich glaube, das Projekt polarisiert wahnsinnig. Es gibt da nach wie vor die Leute, die mich gewissermaßen für verrückt halten, die das auch gar nicht glauben, dass in der Höhenlage wirklich Gemüse wächst. Das sind dann aber meistens die Leute, die aus einer größeren Entfernung auf den Garten blicken und noch gar nie hier waren und die das alles nach wie vor eher belächeln. Und dann gibt es aber mittlerweile ganz viele, vor allem viele junge Leute auch, die das super finden, die da für sich auch, glaube ich, eine Möglichkeit sehen, ähnlich mit den großen Herausforderungen, die global mittlerweile wahrgenommen werden, glaube ich, auch umzugehen. Das ist ja für mich definitiv schon auch eine Angelegenheit, hier irgendwo Selbstverantwortung zu übernehmen. Und da finden immer mehr Leute Gefallen dran. Und das finde ich auch super.
Hast du das Gefühl für dich, da ja wie so eine Mission zu haben, andere für das Thema Permakultur und für das Thema Selbstversorgung zu begeistern?
Mission bestimmt, aber ich versuche es definitiv zu vermeiden, zu missionieren. Das war vielleicht am Anfang so ein bisschen meine Intention oder ist da so ein bisschen mitgeschwungen. Und da habe ich die Erfahrung gemacht, dass der Schuss eigentlich eher immer nach hinten losgeht. Also die Leute haben immer ihr eigenes Timing und ihre eigene Blase auch, in der sie da vielleicht tätig sein können. Und hier ist im Prinzip jeder herzlich eingeladen, um sich das anzuschauen. Aber ich zeige nicht mit dem Finger auf andere und versuche da schon gar nicht, andere zu missionieren.
Was ist dann die treibende Kraft in dir, die dir die Motivation gibt, das zu machen?
Das ist auch eine sehr gute Frage. Also in der Tat ist es für mich ein ganz regelmäßiges Hobby oder fast alltägliche Praxis zu reflektieren, am liebsten vorm Einpennen. Da liege ich dann in meinem Bettchen und überlege mir, was so läuft. Und ich habe in der Anfangszeit habe ich mir mal vorgenommen, ich mache das jetzt 10 Jahre, weil mir bewusst war, dass solche Prozesse, die mit der Natur zusammenhängen, einfach ein gewisses Zeitfenster brauchen. Und nach 10 Jahren will ich mal Bilanz machen, ob das überhaupt Sinn macht. Insgeheim habe ich mir im Laufe dieser 10 Jahre schon ganz oft gedacht, das macht auf jeden Fall Riesensinn, ich mache da auf jeden Fall weiter. Jetzt sind es mittlerweile 14 Jahre, wo ich hier dran bin und sehe einfach die Entwicklung, die hier stattfindet, auch total spannend, wenn man das vielleicht mal, wenn man hier auf den Berg hochgeht und von oben runter schaut, wie das Landschaftsbild hier einfach ein total anderes ist, wie die Artenvielfalt hier explodiert ist, wie hier unglaublich viele Tierarten unterwegs sind, die in den anderen Kulturflächen nicht mehr unterwegs sind oder nur noch in kurzen Zeiten. Und das ist, glaube ich, für mich mitunter die größte Motivation, hier wirklich einen Beitrag leisten zu können und aber auch, das ist auf jeden Fall auch sehr gewichtig, einen größtenteils selbstbestimmten Alltag zu haben. Und nicht so zu funktionieren, wie irgendeine Maschine oder ein Roboter von Montag bis Freitag von 8 bis 5 in irgendeiner Firma zu stehen und irgendeine fragwürdige Arbeit zu verrichten, die vielleicht gar keinen großen Sinn hat. Für mich ist es sehr sinnstiftend hier und befriedigt mich regelmäßig zutiefst. Und so ein Garten, sagt man ja auch oft so ein bisschen humoristisch, ist auch immer gleich Therapie. Bin mir nicht sicher, ob ich jetzt unbedingt therapiert werden müsste, aber in der Tat tut es einfach im Herzen gut.
Und gab es auch Rückschläge, die dich an dem ganzen Projekt haben zweifeln lassen? Vielleicht sogar an dem Lebensstil haben zweifeln lassen?
Nee, in der Tat noch nicht. Also wie schon angemerkt, ich reflektiere ja sehr, sehr regelmäßig und bisher mit Sicherheit nicht. Im Winter ist es hier schon eine Herausforderung. Ich lebe hier in einem autarken Gartenhäuschen, das nur dann wirklich warm ist, wenn ich auch hier bin und den Ofen ordentlich fütter. Wenn ich hier in der Früh das Haus verlasse und am Abend erst zurückkomme, dann lässt man die Jacke erstmal noch 2-3 Stunden an. Das ist herausfordernd, aber ich bin, glaube ich, absolut überzeugter Optimist. Ich kann mir selbst das schönreden, weil damit auch eine gewisse Wertschätzung einhergeht. Und ich schätze mittlerweile einfach feintemperierte Räume, nehme das so wahr, wenn ich in so einen feintemperierten Raum reinkomme und mir da die Hände schön reiben kann. Und so haben eigentlich Kleinigkeiten für mich eine ganz andere Wertschätzung bekommen. Und dann kann man sich tollerweise über ganz viele Kleinigkeiten im Alltag viel mehr freuen, als wenn solche Dinge selbstverständlich wären.
Ist es für dich Leidenschaft, dieser Lebensstil?
Absolut. Also für mich war es so, dass ich ganz lange auf der Suche war nach so einem Lebensgeist, kann ich vielleicht sagen. Und ich habe mir viele verschiedene Sachen im Leben angeschaut. Ich hatte einige verschiedene Berufe, war in verschiedenen Regionen unterwegs und das war nie auf Dauer befriedigend. Das war für den Moment immer ganz okay. Und als ich auf den Gedanken der Permakultur gestoßen bin, mit dem ganzen Lebenskonzept dahinter, war mir eigentlich von Anfang an schon klar, dass das wirklich eine super Sache ist, dem ich gern viele, viele Jahre jetzt widmen möchte. Keine Ahnung, wie es in 10, 20 Jahren ausschaut, aber im Moment fühlt sich das perfekt und genau richtig an für mich.
Jetzt gibt es ja Leute, die sagen, Leidenschaft kommt daher, weil es Leidenschaft. Und ich glaube, dass für viele Menschen allein schon die Beschreibung, wie du es uns gerade beschrieben hast, dass man teilweise 2-3 Stunden erstmal in der Jacke in seinem Zuhause sein muss, bis es warm ist. Ich glaube, das würden sehr viele Menschen als Leiden wahrnehmen für sich selber. Kannst du das nachvollziehen? Und denkst du, dass es einen Mittelweg gibt, den Komfort, an dem wir in unserer Gesellschaft heute gewöhnt sind, mit der Nähe zur Natur, wie du sie dir hier selber geschaffen hast?
Bestimmt. Bestimmt kann man ganz viele der wertvollen Lebensqualitäten, die Natur mit sich bringt, auch wahrnehmen, wenn man den ganzen anderen Lebensstil führt. Mir ist allerdings auch die Geschichte von Adam und Eva sehr, sehr sympathisch. Die interpretiere ich für mich in etwa so, dass durch den Biss in den Apfel des Baumes der Erkenntnis, dem Nachgeben des Materiellen, dem nicht widerstehen zu können, der Rausschmiss aus dem Paradies bedeutet. Aus meiner Sicht hat die Geschichte genau diesen Sinn und Zweck. Und ich glaube, dass es sich leichter glücklich leben lässt, wenn man materiell aufs Notwendigste beschränkt ist, als dass, wenn wir im Materiellen wirklich untergehen, also wenn wir unglaublich viel materielle Güter um uns haben, dass wir das Glück dazwischen fast nicht mehr wahrnehmen können.
Lass uns vielleicht nochmal auf dein Zuhause eingehen. Du hast immer von einem Gartenhäuschen gesprochen, aber ich glaube, dein Zuhause hat auch eine ganz spannende Geschichte zu erzählen.
Ja, früher war hier ein Skilift, den hat mein Opa betrieben, eigentlich, bis er dann schwer krank wurde, bis in die 90er Jahre. Und dann hat der Klimawandel dazu beigetragen, dass solche Liftanlagen im Kleinwalsertal, zumindest in Talhöhe, nur noch mit Kunstschnee betrieben werden können. Die Investition hat sich dann mehr oder weniger nicht gerechnet. Der Lift wurde zurückgebaut. Das Hüttchen blieb stehen. Das habe ich mir damals ausgebaut, eigentlich mit dem Gedanken, hier bei Gartenführungen oder anderen Seminarangelegenheiten so einen Rückzugsort zu haben. In der Zeit hat sich dann meine Wohnsituation aber massiv verschlechtert quasi. Und dann stand ich vor der Wahl, entweder in eine Mietwohnung zu gehen und ungefähr die Hälfte der Zeit arbeiten zu müssen, um die Wohnung zu finanzieren, oder minimalistischer zu werden, ins Gartenhäuschen zu ziehen und volle Attacke im Garten machen zu können. Und dann habe ich mich für Zweiteres entschieden und habe das auch nie bereut.
Gab es denn dieses eine ausschlaggebende Ereignis in deinem Leben, das dich zum Umdenken bewogen hat? Oder hat sich das schon immer irgendwo fasziniert und angezogen?
Also ich glaube, ich war seit meiner Jugendzeit immer schon sehr bedacht auf Gerechtigkeit, also global gesehen. Ich fand die Welt immer ein bisschen ungerecht, also gerade in Bezug auf die dritte Weltländer, und war dann auch recht früh geopolitisch interessiert und auch politisch ein bisschen aktiv. Und dann war aber für mich 2011, als in Fukushima der Tsunami das Atomkraftwerk kaputt gemacht hat, eigentlich das Ende der Fahnenstange erreicht, oder das war der Moment, der ein Fass zum Überlaufen gebracht hat. Und das hat mich wahnsinnig geärgert, empathisch gemacht und auch traurig gemacht, dass sowas heutzutage passiert mit wahnsinnig krassen Konsequenzen. Und letztendlich haben wir alle eine gewisse Mitverantwortung zu tragen für ganz viele Einflüsse, die da auf der Welt stattfinden, außer wir übernehmen Selbstverantwortung. Und das habe ich in dem Moment gemacht, habe mir überlegt, dass Selbstversorgung, also die Selbstverantwortung in zumindest den existenziellsten Angelegenheiten wieder selbst zu übernehmen, einen ganz großen Beitrag leisten könnte. Und dann bin ich mit den Gedanken der Selbstversorgung im Internet über die Permakultur gestolpert Und das bietet ja noch viel, viel mehr als nur die existenziellste Verantwortung. Und das hat mich sehr, sehr überzeugt, der ganze Ansatz. Und so war eigentlich der Startschuss, sich in die Richtung zu entwickeln.
Hast du ab und zu mal das, verspürst du ab und zu mal das Bedürfnis, hier aus, ich sag's mal, dem Idyll auszubrechen und in die Großstadt zu gehen?
Nee, überhaupt nicht. Also ich bin, na klar, ist ja nicht so, dass ich hier wie auf einer einsamen Insel gestrandet immer nur hier verweile. Also ich komme natürlich zumindest in diesen Regionen in größere Städte immer wieder mal und regelmäßig. Aber also ehrlich gesagt freue ich mich direkt beim Reinfahren schon wieder drauf, dass es bald wieder zurückgeht. Ich finde es mittlerweile wahnsinnig anstrengend, auch die Anonymität in der Stadt oder wie man sich auf der Straße begegnet in den Städten, da lobe ich mir die kleinen Dorfidylle, wo man sich noch per Augenzwinker wahrnimmt, wenn man sich entlang gegenüberläuft auf der Straße, dass vielleicht noch ein kleiner Gruß kommt, dass man sich untereinander kennt und so weiter. Das hat sicher nicht nur Vorteile auf dem Dorf, aber unterm Strich überwiegen für mich definitiv die Vorteile.
Andi, wenn du jetzt doch einmal ganz, wie soll ich sagen, einmal missionieren dürftest, ohne schlechtes Gewissen, was würdest du unseren Zuhörern mit auf den Weg geben? Warum ist es wert, diesen Weg einzuschlagen?
Ich glaube, ähnlich wie es der Wolf-Dieter Stoll hervorragend sagt, wir Menschen haben den Rhythmus der Natur verloren und haben den Rhythmus der Maschinen angenommen. Ich glaube, wir sind, oder große Teile von uns sind so degeneriert, wir nehmen uns schon nicht mal mehr wahr als Teil der Natur. Wir sind da teilweise so getrennt davon, dass einfach die Zeit, die man regelmäßig im Garten verbringt, egal ob das eine Dachterrasse in München ist, die möglichst grün gestaltet ist, oder hier im wunderschönen Oberallgäu und Kleinmalsertal, wo man fast jeden Tag die Möglichkeit hat, direkt vor der Haustür ins Grüne einzutauchen, uns einfach wieder zurückbringt zu unserem Ursprung. Wir merken, dass wir ganz fein verwoben sind mit diesem ganzen feinen Geflecht und da unglaublich viel Kraft auftanken können. Ob bewusst oder unbewusst, das tut uns allen sehr, sehr gut.
Und als letzte Frage, auch wenn ich die letzte Frage vorhin schon angekündigt habe, ist das jetzt aber wirklich die letzte Frage. Hast du das Gefühl, dass eben mit der Natur in Kontakt zu sein automatisch zu einem Verantwortungsbewusstsein gegenüber allem führt?
Auch eine sehr, sehr gute Frage. Ich glaube langfristig schon. Ich glaube langfristig kann man sich dem Input, der von der Natur ausgeht, nicht verwehren und auch nicht entziehen. Ich glaube, wir kommen da automatisch wieder in den Rhythmus der Natur zurück. Und letztendlich hängt es sicher davon ab, wie empathisch wir auch sind, wie offen wir für solche Themen sind. Es gibt mit Sicherheit Menschen, die sich wahnsinnig verschließen vor allen möglichen Angelegenheiten. Aber wenn man imstande ist, sich ein bisschen zu öffnen und auch für die Komplexität und die Schönheit der Natur, ich glaube, dann kommt man ganz automatisch in dessen Fang und kann sich da wirklich fallen lassen und weiß sich wunderbar umgeben von einer wahnsinnig intensiven Kraft. Das ist für mich eigentlich die göttliche Schöpfungskraft, was da draußen steckt.
Einen schöneren Abschluss können wir gar nicht finden. Ganz, ganz lieben Dank, Andi.
Auch von meiner Seite.
Die Dreiviertelstunde. Es war super spannend und ich hoffe, dass wir uns nochmal sehen werden.
Sehr, sehr gerne. Im Hochsommer ist es schön bunt hier. Da müsst ihr fast nochmal kommen.
Machen wir. Danke dir. Danke euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei Was Echtes.